Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben des Propheten Elia. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Buch der Könige, Kapitel 21. Erster Könige, Kapitel 21, die Verse 17 bis 29. Erster Könige, Kapitel 21, die Verse 17 bis 29. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter: Mache dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage: So spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm: So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines, lecken. Und Ahab sagte zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte: Ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, gleich, und dem Haus Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen: Die Hunde sollen Isabel fressen, an der Vormauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan haben, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still einher. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter: Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich so vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser heiliger Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dieses Vorrecht, dein Wort hören zu dürfen. Und nun hilf, dass wir nicht unberührt und nicht unverändert bleiben, wenn wir es hören, sondern dass es uns zu Herzen geht. Herr, dass wir die Sünde mehr hassen und dich mehr lieben, uns mehr an dir erfreuen und mehr so leben, wie es dich ehrt. Herr Jesus, dazu schenk uns deine Gnade. In deinem Namen erbeten wir all dies. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Vielen wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir hier ein Kapitel übersprungen haben, das komplette Kapitel 20, weil hier wird der Prophet Elia nicht erwähnt, erst wieder hier in Kapitel 21. Und hier wollen wir uns heute Abend drei Dinge anschauen. Das erste, was wir betrachten wollen, ist die Sünde des Königs Ahabs. In Kapitel 20, das wir übersprungen haben, hören wir, dass Israel Kriege führte und tatsächlich waren die Gegner in Überzahl. Aber der Herr war so gnädig, er hat Israel siegen lassen. Das heißt, der König von Israel, Ahab, er erfuhr so viel unverdiente Gnade, so viel Freundlichkeit vom Herrn. Und doch tatsächlich hören wir nicht, dass Ahab aufgrund dieser Tatsache Buße getan hat oder den Herrn gepriesen hat. Nein, stattdessen lebte Ahab weiter in völliger Gottvergessenheit. Und er genoss einfach sein Leben, denn die Dürre, die Hungersnot und die Kriege waren ja vorbei. Und so widmet er sich nun den schönen Dingen des Lebens zu. Überlegt euch das, ein Mann, der so viel erlebt hat, diese 3,5 Jahre der Hungersnot, er sucht nicht den Herrn. Er sieht, wie Feuer vom Himmel kommt auf den Berg Karmel nach dem Gebet des Propheten Elia. Er sucht nicht den Herrn. Er sieht, wie Regen wiederkommt nach 3,5 Jahren durch das Gebet des Propheten Elia. Er sucht nicht den Herrn. Wie viele Beweise von Gottes Herrschaft, wie viele Warnungen von Gottes Gericht. Und er bekehrt sich nicht. Er wendet sich einfach diesen Dingen der Welt zu und er vergisst Gott. Und bei wie vielen Menschen ist das genau so? Dass Gott sie angesprochen hat. In Gottesdiensten oder zu anderen Gelegenheiten hat sie angesprochen. Und vielleicht hat er sie sogar ernstlich gewarnt und manche haben vielleicht sogar schreckliche Dinge erlebt und wurden durch Gnade und Freundlichkeit Gottes vielleicht von einem Unfall gerettet oder was auch immer. Und jetzt möchte man meinen, jetzt suchen sie doch den Herrn. Jetzt kehren sie doch um. Fehlanzeige. Nein, sie lenken sich einfach ab durch andere Dinge. Sie vergessen Gott einfach wieder und konzentrieren sich auf die Dinge dieser Welt. Wie viele Menschen, die Gott angesprochen hat und die eigentlich nachdenken müssten über ihre Seele, über ihr ewiges Schicksal. Sie kümmern sich um ihren Garten und um ihre Hobbys und Reisen und Medien und Unterhaltung und einfach nur Internet, sich ablenken, um bloß nicht einen Gedanken an Gott zu verschwenden, Gottvergessenheit. Und so tut es Ahab. Erinnert euch daran, in der Hungersnot suchte er nicht Gott, er suchte Gras, um seine Tiere am Leben erhalten zu können. Und so auch jetzt wieder im Palast. Der Regierungssitz von Ahab war in Samaria, aber hier in Jezreel, da hatte er seinen schönen Palast, sein Lieblingsort. Hier hat er sein Leben in vollen Zügen genossen und Ahab liebte den Luxus. Er liebte Elfenbein, er ließ sein ganzes Haus daraus bauen und er dachte viel darüber nach, wie er sein Traumleben noch weiter ausbauen könnte. Und so verbringt er viel Zeit in seinem Palast, genießt sein Leben und verschwendet keinen Gedanken an Gott. Stattdessen schaut er aus dem Fenster. Und da sieht er etwas, was ihm sehr gut gefällt. Ein wunderschöner Weinberg, der genau an sein Grundstück grenzt. Und von seinem Palast hat er einen wunderschönen Ausblick auf dieses Anwesen. Und leider besitzt Ahab diesen Weinberg nicht. Schade, denkt er. Tag für Tag schaut er sich diesen prächtigen Weinberg an. Er denkt immer mehr darüber nach und plötzlich fängt er an zu träumen und zu planen und denkt sich, dieses Grundstück, das würde einen wunderschönen Gemüsegarten für mich hergeben. Und nun entwickelt er diesen starken Wunsch, den Weinberg auch zu besitzen. Dieser Mann hatte alles, einen Palast, viele Häuser, Ländereien, Reichtümer, Besitztümer, aber eben nicht diesen Weinberg. Also macht er sich auf. Mit Geld kann man alles regeln. Er ist der König, er hat Macht, also geht er zu dem Besitzer des Weinberges, Naboth von Jezreel. Und der König spricht ihn an, sagt, Naboth, gib mir deinen Weinberg, ich will daraus einen Gemüsegarten machen, gib ihn mir. Und er macht ihm ein verlockendes Angebot. Er sagt, ich werde dir ein besseres Grundstück geben, ich werde dir einen schöneren Weinberg geben und wenn du das nicht willst, dann gebe ich dir Silber, ich kaufe dein Grundstück. Und Ahab rechnet damit, dass er diesen Weinberg jetzt auch erhält, denn er ist der König, er hat Geld, er hat Mittel, er hat Macht. Doch so einfach ist die ganze Sache nicht. Naboth nämlich war ein gottesfürchtiger Mann. Er kannte den Herrn und er fürchtete ihn. Und so sagt er zu seinem König Ahab, Vers 3, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Was? Hat Ahab da richtig gehört? Naboth macht deutlich, dass es eine große Sünde gegen den Herrn wäre, sein Land zu verkaufen, das er von seinen Vätern geerbt hat. Wieso stellt Naboth sich so an? Ahab macht ihm doch so ein gutes Angebot. Nein, du musst wissen, ein gottesfürchtiger Jude, für den ist sein Grundstück nicht einfach irgendein Stück Land, das man nach Belieben verkaufen kann. Gott hat ihnen das Land gegeben. Er hat bestimmt, welcher Stamm welchen Teil vom heiligen Land bekommt. Und so heißt es, im Gesetz Gottes, in 3. Mose, Kapitel 25. Und das Land sollst du nicht endgültig verkaufen, denn mir gehört das Land, denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Mit anderen Worten, Gott sagt, das ist mein Land. Ihr seid alle nur zur Miete hier. Ich habe euch das ausgeliehen, dieses Land. Ihr könnt es nicht einfach verkaufen. Ich habe es euch gegeben, ich habe es ausgeteilt, haltet daran fest. Ein Jude verkauft nicht einfach sein Land. Gottes Gesetz kennt die Regel, dass wenn du in großer Not bist, groß wirklich verschuldet bist, dann kannst du dein Stück Land vorübergehend verkaufen, aber nach einer gewissen Zeit soll es wieder in deinen Besitz zurückkehren. Denn Gottes Wort sagt, 4. Mose Kapitel 36, die Söhne Israel sollen jeder am Erbteil des Stammes seiner Väter festhalten. Wir verstehen also, Naboth war einfach ein gottesfürchtiger Mann. Jemand, der Gottes Wort ernst nahm. Jemand, der Gott mehr fürchtete als Menschen, ja sogar mehr als den König. Und dabei hatte Ahab ihm wirklich ein gutes Angebot gemacht. Er hätte wohlhabend werden können. Er hätte die Gunst des Königs. Aber nein, er verkauft nicht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er dem Herrn dient, seinem Gott. So, und wie reagiert jetzt der König Ahab auf diese Worte Naboth? Lest mal mit mir Vers 4. Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich aufs Bett und wandte sein Angesicht ab und aß nicht. Seht ihr, was hier dieser erwachsene Mann, dieser König, der Führer der Nation, wie er reagiert? Wie ein kleines, trotziges Kind, das schmollt. Die Antwort Naboths hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er hatte sich doch schon so viele Gedanken gemacht. Er hatte doch all die Pläne in seinem Kopf. Da werden die Gurken hinkommen, da der Kürbis, da die Tomaten. Er hat doch so viel geträumt, wie er dort liegt unter seinem Weinstock und die Weintrauben genießt. Aber er bekommt seinen Willen nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie er rot anläuft und stampft auf den Boden und läuft in sein Schlafzimmer und knallt die Tür hinter sich zu und wirft sich aufs Bett und dreht sich der Wand zu und isst nichts. Und ist einfach nur bockig. Einmal an die Kinder unter uns. Schaut euch dieses Verhalten nicht ab. Lernt nicht so zu sein wie Ahab. Dieses Verhalten ist falsch. Dieses Verhalten ist Sünde. Dieses Verhalten gefällt dem Herrn nicht, wenn ihr so bockig werdet und schmollt. Aber erst recht nicht, ihr Lieben, wenn du ein erwachsener Mann bist. Wow. Ein erwachsener Mann, der so reagiert. Seht ihr diesen Kontrast hier? Auf der einen Seite Naboth, dem so viel geboten wird, und er ist einfach zufrieden mit Gottes Willen. Er tut einfach das, was der Herr sagt, obwohl ihm viel Gewinn entsagt bleibt dadurch. Auf der anderen Seite der König Ahab, der in seiner Unzufriedenheit schmorgt. Wem bist du eigentlich ähnlicher von diesen beiden? Wenn du nicht bekommst, was du eigentlich gerne hättest, was du dir so in den Kopf gesetzt hast, hast du diese heilige Zufriedenheit, diese Genügsamkeit von Naboth? Dass du sagst, ich tue Gottes Willen und wenn das bedeutet, dass ich auf eine Sache verzichten muss, dass ich sie nicht bekomme, dann sei es so, ich will den Herrn gehorchen. Oder bist du wie Ahab, der übelst gelaunt und traurig und wütend wird, wenn er nicht bekommt, was er will? Siehst du den Kontrast zwischen gottesfürchtiger Genügsamkeit und gottloser Habgier? Naboth hätte so viel haben können. Nein, er braucht es nicht. Und für Ahab nur diese kleine Sache, die ihm nicht gegönnt wird. Hier wird er zu Tode betrübt. Wie gehst du um mit den Dingen dieser Welt, mit den Angeboten, die dir entgegnet werden? Ist das so, dass du vielleicht eine Sache unbedingt brauchst? Und wenn du diese Sache nicht bekommst, dann hast du keine Freude mehr? Weißt du, was du in dem Moment tust? Du bist ein Götzendiener. Die Bibel sagt, Habgier ist Götzendienst. Warum? Weil du dein Herz hängst an Dinge. Und du brauchst diese Dinge, um glücklich zu sein. Es ist Götzendienst. Aber wer zufrieden im Herrn ist, der kann überall zufrieden sein. Paulus ist im Gefängnis zufrieden. Ahab ist in einem Palast unzufrieden. Seht ihr das? Ja, man sieht ja seinen Palast gar nicht mehr.
All das spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was man nur sieht, ist dieser Weinberg, der einem nicht gehört. Und so ist das ständig im Leben. Vielleicht hast du einen guten Ehemann, eine gute Ehefrau, aber irgendwas siehst du woanders bei jemandem, was dir besser gefällt und du siehst das Gute gar nicht mehr, sondern nur das, was du nicht hast und bist unglücklich und unzufrieden. Oder du bist in einer Gemeinde, die gut ist, die biblisch ist, aber du siehst etwas, was du nicht bekommst hier. Und anstatt du all die Herrlichkeit und all den Reichtum, all dieses Vorrecht erkennst, das dir geschenkt wird, nein, konzentrierst du dich einfach auf diese eine Sache, die du nicht bekommst. Und schmolzt. Und wirst betrübt. Und all das trübt deine ganze Sicht von dem, was dir geschenkt wurde. Oder vielleicht bist du alleinstehend und dir sind alle Segnungen in Christus, in den Himmelswelten geschenkt. Aber du konzentrierst dich einfach nur auf diese eine Sache, dass du alleinstehend bist. Und dass Gott dir doch etwas voranhält, sagst du. Und du konzentrierst dich darauf und es wird immer größer und größer für dich, bis du keine Freude mehr hast. So wie Eva im Garten Eden. Sie hatten den ganzen Reichtum des ganzen Garten Edens, Früchte in Fülle. Aber diese eine Frucht dort an diesem einen Baum, das wird ihnen ja vorenthalten. Und schon ist sie unglücklich und glaubt ihr, sie würde irgendetwas verpassen und ihr würde etwas vorenthalten werden. Habgier, Unzufriedenheit mit dem, was der Herr dir gegeben hat. Du redest dir ein, du bräuchtest bestimmte Dinge, um glücklich zu sein. Du hast dein Herz daran gehängt. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und du musst wissen, Habgier ist immer eine Muttersünde. Das bedeutet, sie zeugt mehr und mehr Sünden, wenn du Habgier Raum gewährst in deinem Herzen. Wir sehen hier anhand von Ahab, dass diese Habgier dazu führt, dass er schwermütig wird, dass er zornig wird. Es führt zu Lästerung, zu Lügen, zu Lug und Betrug, zu Intrigen. Und letztlich sogar, hier werden wir sehen, zu Mord von einem frommen Mann Naboth. Alles fing an mit dem Gedanken, doch ein Grundstück besitzen zu wollen. Verstehst du, es ist wichtig, dass du auf dein Herz achtest und dass du Unzufriedenheit in deinem Herzen abtötest. Denn wenn du dieser Habgier Raum schenkst, dann werden viele Sünden folgen. Darum heißt es in der Heiligen Schrift in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Gottseligkeit mit Genügsamkeit. So aber nicht Ahab. Er kocht vor Wut, er versinkt in Selbstmitleid, obwohl er König ist, tut er hier nichts. Denn wir haben schon an anderen Stellen gesehen, er ist ein schwacher Mann. Er kann nicht durchgreifen. Und wir wissen, wer die Hosen anhat bei dem zu Hause. Denkt dran, seine Frau kommt hier heim, sie findet ihren Mann im Bett, winselnd wie ein kleines Kind, schmollend im Bett. Was tut sie? Nun, sie redet ihm zu. Ja, aber tröstet sie ihn? Nein, nicht Isabel. Sie ist ein Modell für die gottlose Frau schlechthin. Eine gottesfürchtige Frau, sie würde sagen zu ihrem Mann, lass dich nicht bekümmern. Wir genießen so viel, der Herr hat uns so viel geschenkt. Lob und Ehre sei ihm, lass uns zufrieden sein. Aber nein, sie, wir haben es gesehen an vielen Stellen, sie ist ein gottloses Biest, eine Furie. Sie gilt in der Heiligen Schrift als das Bild einer gottlosen Frau schlechthin, als das Urbild. Und was tut sie? Sie bestärkt ihren Mann in seiner gottlosen, sündigen Habsucht. Und sie lässt, ganz im Gegenteil zu ihm, Taten sprechen. Sie nimmt sich der Sache an. Sie führt ihren Mann in tiefere Sünde. Ohne mit den Wimpern zu zucken, organisiert sie nun einen Mordkomplott gegen Naboth. Sie sagt zu ihrem Mann, steh auf, lass dein Herz fröhlich sein, iss was, ich werde dir den Weinberg schon besorgen. Vers 8. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel, so sie fälschte Briefe, und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes, ruft ein Fasten aus und lasst Naboth oben im Volk sitzen. Also sie organisiert hier ein Fasten, obwohl sie überhaupt nichts von dem Gott Israels hält. Und nun sorgt sie dafür, dass bei dieser Versammlung zwei falsche Zeugen auftreten, Söhne der Bosheit. Und sie sollen behaupten, Nabot, er hat Gott und er hat den König gelästert. Und dann sagt Isabel, dann sollt ihr Nabot hinausführen aus der Stadt und dann sollt ihr ihn steinigen, dass er stirbt. Und so geschah es. Vers 16. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Nabot tot war, da machte sich Ahab auf, um in den Weinberg des Jezreeliters Nabot hinabzugehen, um ihn in Besitz zu nehmen. Seht ihr, was das für ein Unrecht ist? Betrug, Lüge, Falschzeugnis, Missbrauch von Gottes Namen, Mord, hinterhältig. Und all das im Namen Gottes, im Namen des Gesetzes. Denn wenn jemand den Herrn gelästert hat, dann Isabel und Ahab. Ahab bekommt, was er will, ihr Plan geht auf. Und Nabot, er stirbt hier als Märtyrer. Er stirbt, weil er Gottes Gebote gehalten hat. Weil er Gottes Wort ernst nahm. Und ihr könnt euch vorstellen, es braucht schon sehr viel Courage, sehr viel Mut, dem König so zu begegnen. Und zu sagen, ich kann es nicht tun. Der Herr lässt es fern von mir sein, dass ich das tue. Er fürchtet Gott mehr als den König. Ich sage euch, das, woran so viele erkrankt sind, ihr Lieben, ist, dass sie Menschen mehr fürchten als Gott. So viele Leute, so viele Gemeinden wollen bloß keine Menschen verärgern. Aber was der Herr denkt und was er in seinem Wort gesagt hat, spielt keine Rolle. Bloß keine Menschen missfallen. Niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen. Menschengefälligkeit ist ebenso Götzendienst. Du ehrst Menschen mehr als Gott. Nabot aber ehrte den Herrn. Und wisst ihr was, wir müssen uns nicht sorgen um Nabot. Er ist direkt gegangen in sein ewiges Erbe. In das Paradies, in Gottes Garten, wo er beim Herrn ist, in alle Ewigkeit. Er hat keinen Mangel. Pass auf, woran du dein Herz hängst. Wie viele Schauspieler und Musiker haben sich ihr Paradies aufgebaut auf Malibu? In einigen Tagen geht alles zugrunde. Alles verbrennt. Ihr Lieben, so wird es mit der gesamten Welt sein, wenn der Herr erscheint zum Gericht. Alles wird im Feuer aufgehen. Und all das, was du dir hier erbaut hast, woran du dein Herz gehängt hast, es wird alles im Feuer aufgehen. Die Frage ist, woran hast du dein Herz gehängt? Hast du ein Erbe im Himmel? Dann bist du unendlich reicher als jeder König dieser Welt. Dir gehört das ewige Paradies, sein Garten. Aber weiß darum, dass du hier jetzt auf Erden noch einiges erleiden magst, wenn du dich hältst an Gottes Wort. Wenn du nicht Menschen dienen willst, sondern deinem Gott. Und wie viele werden jetzt wohl gerade in diesem Moment so sterben müssen? Wie viele werden jetzt in diesem Moment wohl gerade rausgeschliffen aus der Stadt und gesteinigt? Während wir in aller Freiheit Gottesdienst feiern. Als ich meine Frau, die im Krankenhaus liegt, gestern besucht habe, da fing sie plötzlich an zu weinen. Und ich habe gedacht, sie weint, weil sie gerade Schmerzen hat. Und sie sagte zu mir, Peter, weißt du was? Während ich jetzt hier liege, wurden mir wirklich die Augen geöffnet. Ich habe solche großen Schmerzen, dass ich die kaum aushalte. Aber ich denke an meine Geschwister, die verfolgt werden, die gerade leiden um Jesu willen. Schwangere Frauen, die fliehen müssen. Was passiert? Wie viele Menschen tragen so viel Leid um des Herrn willen? So, und du stehst nicht mal auf, wenn dein Arbeitskollege oder dein Mitschüler oder sonst doch jemand von dir verlangt, dass du sagst, worauf deine Hoffnung beruht? Mögen wir von Nabot lernen, den Herrn zu ehren, egal was es kostet, weil wir den Herrn nicht verleugnen wollen. Und wenn es sogar unser Leben kostet, ihr Lieben, möge der Herr schenken, dass wir denken wie Nabot, Aber nun lasst uns fragen, was passiert denn mit Ahab und Isabel? Sie kommen ja anscheinend durch damit. Die Angesehenen, die Ältesten, die Führer des Volkes dort, der Stadt von Naboth. Nichts passiert. Ja, wie man so sagt, wo kein Kläger, da kein Richter, nicht wahr? Isabel hat es mit der List der Schlange so geschickt gemacht, dass sie einfach durchkommen damit. Und das denkst du, dass man einfach so durchkommt mit seiner Sünde, nur weil ein menschliches Gericht es nicht sieht? Du kannst durchkommen, vielleicht mit Lügen und Betrügen und vielleicht mit Unzucht. Du tust großes Unrecht und da ist ja niemand, der es gesehen hat. Und du denkst, du bist fein raus. Isabels Mordkomplott war geheim, womit sie nicht gerechnet haben. Und ich habe euch gesagt, sie haben in Gottvergessenheit gelebt. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass dort ein allwissender, allgegenwärtiger, allmächtiger Gott im Himmel ist, der Richter der Lebenden und der Toten. Und er hat es gesehen. Und es heißt in der Heiligen Schrift, in Galater Kapitel 6, Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Du glaubst, du kannst Gott spotten durch dein Verhalten. Und du glaubst, er sieht es nicht. Du irrst dich gewaltig. Du sähst und ich sage dir, du wirst Sturm ernten, wenn er kommen wird zum Gericht. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Die angedrohte Strafe des Herrn durch den Propheten Elia. Wisst ihr, in Sprüche 29, da heißt es, ein Mann, der trotz Ermahnungen, und man könnte auch übersetzen, trotz Warnungen, halsstarrig bleibt, das heißt einfach so in seiner Sünde bleibt, plötzlich wird er zerschmettert werden. Ohne Heilung. Ohne Rettung. Wie viele Ermahnungen, wie viele Warnungen hat dieser Mann Ahab bekommen? Er blieb halsstarrig. Und nun wird er plötzlich niedergeschmettert. Lest mit mir ab Vers 17. Und da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter. Mache dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel entgegen, denn Samaria wohnt, siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen, und rede zu ihm und sage, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Der Herr hat es gesehen, der Herr hat es genau gesehen, die geheimsten Pläne, die geschickt versteckt waren, und er sendet seinen Propheten Elia. Was soll nun die Strafe für Ahab sein? Vers 19. Und rede zu ihm, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines lecken. Und wie reagiert Ahab zunächst darauf? Vers 20. Und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Ihr seht hier wieder keine Einsicht, einfach nur Abwehrhaltung. Wie reagiert er? Hast du mich gefunden, mein Feind? Der älteste Trick der Welt. Gottes Wort überführt von Sünde. Und was sagt die Welt denn? Ihr seid unsere Feinde. Ihr habt keine Liebe. Ihr wollt uns doch nur Böses. Die einfachste Weise, mit diesen Anschuldigungen umzugehen. Und ich sage euch, es wird mehr und mehr werden. Und die Welt wird uns als böse ansehen und uns ins Gefängnis bringen, weil sie meinen, sie sind die Guten und wir sind die Bösen, wir sind die Feinde. Sie sagen, wir sind bösartig, wir sind Menschenfeinde, wir sind Schwulenfeinde, wir sind Frauenfeinde, wir sind Feinde des Islams oder was auch immer. Wir sind die Feinde, sagen sie. Elia wird als Feind angesehen. Überlegt euch das. In Wirklichkeit aber hat Ahab den Herrn angefeindet. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und nun erwartet ihm Strafe. Ab Vers 20. Und Elia sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus dem Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats gleich, und dem Haus Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel, seiner Frau, hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen, an der Vormauer von Jezreel.
Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen.
Mit anderen Worten, du wirst auf die schändlichste Weise sterben, Ahab. Du wirst elendig verrecken. Und weißt du was? Ich radiere alle deine Nachkommen aus. Ich werde sie wie Dreck wegfegen. Das ist, was Gott hier sagt. Alle Nachkommen, groß und klein. Ich werde sie alle ausrotten. So wie ich es gemacht habe mit dem Haus Jerobeams. So wie ich es gemacht habe mit dem Haus Baschas. Alles Könige, die vor ihm regiert haben. Wegen ihrer Sünde. Und Isabel, sie wird von Hunden gefressen werden. Ich radiere euch aus. Das ist, was der Herr hier sagt. Verstehst du, wie ernst der Herr die Sünde nimmt? Verstehst du das? Was ist eigentlich mit dir? Pflegst und hegst du heimlich Sünden? Und glaubst, der Herr sieht es nicht? Und du glaubst, der Herr sagt nichts dazu? Er schaut einfach nur zu? Unser Herr ist ein dreimal heiliger Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein strafender Gott. Und er straft Sünde. Er nimmt sie sehr ernst. Du siehst es hier. Noch einmal wird jetzt hier Ahabs Bosheit beschrieben. Vers 25. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Es geht nicht bloß darum, was Menschen sagen. Die Augen des Herrn sind auf dich gerichtet. Tust du, was in den Augen des Herrn böse ist? Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Ahab war nicht besser als die Heiden, die vor ihm lebten in dem Land Israel, die Gott ebenso ausradiert hat. Und genauso wird es ihm ergehen. Denn in der Heiligen Schrift heißt es in Psalm 7, Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Hier ist die Androhung Gottes. Aber ich hoffe, dass du etwas verstehst und etwas siehst hier. Verstehst du, dass diese Androhung von Gottes Gericht in Wirklichkeit Gnade ist? Verstehst du das? Siehst du das? Warum? Gott hätte das gar nicht ankündigen müssen. Er hätte Elia doch gar nicht schicken müssen, oder? Er hätte sie einfach mit einem Schlag ausradieren können. Er sendet aber seinen Propheten Elia. Das bedeutet, er gibt Zeit zur Buße. Er schenkt Gnade, dass er kommt und diese Warnung ausspricht. Viele Leute sagen, ah, du predigst vielleicht von der Hölle und von der Strafe, aber Gott ist doch gnädig. Erkennst du denn nicht, dass es gnädig ist, dass er dich vorwarnt, dass er dir sagt, was auf alle wartet, die ihn verachten und seine Gebote brechen, die nicht Buße tun? Verstehst du nicht, dass das Gnade und nichts als Gnade ist, wenn dir gepredigt wird, was das Gericht Gottes ist, damit du dich bekehrest, damit du ihn suchst und Vergebung findest von deinen Sünden? Er hätte dieses Gericht auch einfach unangekündigt über dich bringen können. Aber er hat dich gewarnt. Er hat zu dir rufen lassen. Er hat seine Prediger gesandt. Er hat dir sein Wort gesandt, damit du es hörst und diese Zeit der Gnade gebrauchst. Und tatsächlich, und das erstaunt uns, und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Ahabs Reaktion auf die angedrohte Strafe. Vers 27. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte. Da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still einher. Damit haben wir nicht gerechnet. Und das ist das erste Mal, dass wir das hören über Ahab. Er hat so viele Gelegenheiten gehabt. Aber erst jetzt die richtige Reaktion. Demütigung. Demütigung. Er demütigt sich tatsächlich vor dem Herrn. Dieser stolze Mann. Er fastet, er geht still einher, er zerreißt seine königlichen Kleider. Und weißt du was? Ja, der Herr, er sieht Sünde. Er sieht Sünde. Er hat sie gesehen. Er sieht deine Sünde. Aber weißt du, er sieht auch die Demütigung. Er sieht auch die Demütigung von Ahab. Er wird auch deine Demütigung sehen.
Er sieht es.
Und das Wort des Herrn geschieht abermals zu Elia. Vers 28. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter. Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich so vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Gott hat die Sünde gesehen, aber er hat auch die Demütigung gesehen. Siehst du, wie freundlich, wie geduldig, wie barmherzig, wie unaussprechlich barmherzig unser Herr ist. Was für ein freundlicher Gott. Er sieht es, wenn du dich wirklich demütigst, wenn du wirklich trauerst, wenn du wirklich Buße tun willst. Er sieht es. Er hat geschreckt durch seine Drohungen, aber wenn du zu ihm fliehst, wenn du zu ihm fliehst im Gebet, wenn du ihn um Gnade anflehst, so wird er sich erbarmen. Und ihr seht hier, Ahab erniedrigt sich und der Herr verschiebt das Unheil. Erst über seinen Sohn soll all das kommen. Aber das musst du jetzt wissen und das ist unbedingt wichtig, dass du das verstehst. Was Ahab hier tut, ist keine anhaltende, tiefe, wahre Buße. Er demütigt sich hier wirklich aufrichtig, dass es nicht geschauspielert. Aber er demütigt sich, weil er Angst vor der Strafe hat. Und nur für eine kurze Zeit. Und Ahab wird sich wieder erheben gegen den Herrn. Das sieht man an einer anderen Stelle. Und der Herr sorgt dann tatsächlich für seinen Tod. Ahab stirbt dann auf einem Kriegswagen. Und dann heißt es in 1. Könige Kapitel 22, Vers 38. Und als man den Wagen am Teich von Samaria, wo die Huren sich wuschen, abspülte, da leckten die Hunde sein Blut und die Huren badeten darin nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Diese Buße von Ahab, diese Erniedrigung, die war aufrichtig in der Hinsicht, dass der Herr tatsächlich es erhört und sein Gericht verschiebt. Aber sie war falsch in der Hinsicht, dass es keine wahre Buße war zum Herrn, auf dass er ihm diene und ihm gehorche und ihm nun nachfolge. Das hat er nicht getan. Er hat weder den Weinberg zurückgegeben, noch hat er die Götzen herausgeschafft aus Israel. Nichts dergleichen. Ihr Lieben, hier haben wir eine Ermutigung für dich und eine Warnung zugleich. Eine Ermutigung, wenn du tatsächlich Buße tust. Wenn du dich wirklich erniedrigst vor dem Herrn, dich demütigst und ihn um Vergebung bittest, dann vergibt er dir deine Schuld. Er sieht deine Demütigung. Er rettet dich. Es ist wahr, was geschrieben steht in Jakobus Kapitel 4. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das heißt, er wird dich wieder aufrichten. Er wird dir vergeben. Er wird dir Rettung schenken. Dazu wirst du hier ermutigt, wirklich das Angesicht des Herrn zu suchen. Ihm wirklich um Vergebung anzurufen und umzukehren von deinen Sünden. Gleichzeitig haben wir hier eine Warnung. Es gibt Menschen, die trauern aufgrund der Angst vor Strafe und sie trauern kurz. Aber sie kehren sich niemals ab von ihrer Sünde und von ihrer Gottlosigkeit. Es ist wie ein kurzer Schauer, der über ihnen kommt. Kurze Gefühle, ein wenig Wein, ein bisschen Beten. Und kaum dreht man sich um, geht man zurück in sein altes, gottloses Leben. Auf dieser Buße, ihr Lieben, liegt vielleicht ein Verschieben von Gott, von seinem Gericht. Aber das Gericht wird dennoch kommen. Das Gericht über Ahab wurde verschoben. Er starb, wie Gott es verheißen hat, aber das eigentliche Gericht kam dann über seine Söhne. Aber wisst ihr was? Auf Ahab wartete die ewige Höllenstrafe. Das ewige Feuer, die ewige Verdammnis. Was nützt es dir also, wenn der Herr hier Gericht verschiebt, wenn das ewige Gericht auf dich wartet? Nein, wahre Buße, wahre Umkehr zum Herrn
führt zum ewigen Leben, zur Vergebung deiner Sünde, zu einem neuen Leben, zu einer Abkehr vom gottlosen Leben, einer Hinkehr zu deinem lebendigen Gott, um ihm zu dienen und ihm zu gehorchen. Vergleich das einmal, Ahab, mit dem König David. Ihr merkt vielleicht, dass es da Parallelen gibt. David hatte zu einer gewissen Zeit auch anscheinend zu viel Zeit. Er lief auf den Dächern des Königshauses umher. Ihr wisst, was er dort sah. Bildhübsche Frau, Bathseba, die sich badete. Einige Zeit zu lang geschaut. Und Habgier kam in seinem Herzen auf. Es heißt, als alle Könige auszogen zum Krieg, zog er nicht aus. Aber wisst ihr, er war nicht nur nicht im Krieg, er hat auch keinen Krieg geführt in seinem Herzen, wo er es hätte tun sollen. Er hat nicht diesen Gedanken der Habgier bekämpft. Er hat es zugelassen. Die Habgier hat dazu geführt, dass er lügt, dass er betrügt und dass er Mord begeht. Dabei hat er alles gehabt. In 2. Samuel 12, diese Worte durch den Propheten Nathan an David, die überführen mich immer so, wenn ich es lese. Da sagt Gott zu David: Du bist der Mann, so spricht der Herr, Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und habe dich aus der Hand Sauls gerettet und habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und jetzt hör mal, das trifft mich jedes Mal, wenn ich das lese. Und wenn es zu wenig war, was ich dir gegeben habe, dann hätte ich dir noch dieses oder jenes hinzugefügt. Was sagst du, dass du Mangel hättest? Und wenn du Mangel hattest, ich hätte dir doch gegeben. Hättest du mich gebeten? Warum, fragt der Herr, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? War es zu wenig, was ich dir geschenkt habe, David? Hast du nicht alles besessen? Der Herr bringt nun Strafe über David. Er züchtigt sein Kind. Aber hier ist der Unterschied. David demütigt sich in Wahrheit und er demütigt sich nicht nur aus der Angst vor der Strafe, sondern David ist wirklich zerbrochen. Er tut von Herzen Buße. So lesen wir es in seinem Bußpsalm. Psalm 51. Da sagt David: Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich alleine und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht bist in deinem Reden und rein befunden in deinem Richten. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist der Heiligkeit, deiner Heiligkeit, nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Jetzt hör mal, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. David hatte einen zerbrochenen Geist. Ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz. Und der Herr hat es gesehen. Der Herr hat ihm vergeben. David hat ewiges Leben. Was ist mit dir heute Abend? Du und ich, wir sind beide Sünder, schlimme Sünder. Und wir können nicht auf Ahab zeigen und sagen, oh, wir sind viel besser. Jeder von euch, du hast Schandtaten begangen vor den Augen des Herrn und du weißt es. Geheime Dinge, von denen niemand etwas weiß. Der Herr hat es gesehen. Gottes Wort fragt dich heute Abend, ob du dich demütigst vor seinem Angesicht. Nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern weil du erkannt hast, dass du gegen deinen Herrn gesündigt hast. Kommst du zu ihm, unterwirfst du dich unter diesem Gott und suchst seine Gnade.
Nun, wie ist das möglich, dass David vergeben werden konnte? Wie ist das möglich, dass dir vergeben werden kann? Es gab jemanden, der war heiliger, größer und gerechter als Naboth. Ja, man bot ihn nicht ein wenig Silber an, man bot ihn alle Reiche dieser Welt an. Aber er lehnte ab. Er war der vollkommen Sündlose. Er wurde in allem versucht, ohne Sünde. Er hielt das Gebot Gottes vollkommen. Und auch er wurde zu Unrecht angeklagt. Und er wurde hinausgeschliffen aus der Stadt. Und man tötete ihn. Er wurde hingerichtet am Kreuz. Sein Blut wurde vergossen. Christus, der Sohn Gottes. Er wurde hingerichtet an unserer Stelle. Er nahm die Strafe auf sich, die du und ich verdient haben, weil wir habgierig waren, weil wir die Gesetze Gottes brachen. Und wozu tat er all dies? Um dir das Erbe seines Vaters zu schenken. Sein Garten, sein ewiges Paradies, sein Reich, auf das du bist, wo er ist, in Ewigkeit. Ich hoffe und bete, dass das Wort Gottes heute mit dir geht, dass du es bewegst, dass du zu Christus kommst und Vergebung deiner Sünden suchst. Und ja, nicht nur das, wenn du diese Vergebung schon hast, wenn du mit dem Herrn lebst, dann hoffe ich und bete ich, dass du so gestärkt bist und so gestärkt in die Woche gehst, dass du gerade stehst wie Naboth. Und wenn die Angebote dieser Welt kommen und wenn du versucht werden sollst, dass du sagst, das lasse der Herr fern von mir sein, weil du deinen Gott kennst, weil du deinen Gott liebst, weil du deinem Gott dienst. Bis er dich aufnimmt in seinem ewigen Garten, um dir das ewige Erbe zu schenken. Gepriesen sei unser Herr und unser Gott für seine große Gnade. Amen.
Lasst uns aufstehen zum Gebet. Unser Herr, du allwissender, allgegenwärtiger, allmächtiger Gott, du heiliger und gerechter Richter, der keinesfalls ungestraft lässt. Wir bekennen dir, dass wir alle Sünder sind. Und wir wollen nicht schauen und zeigen auf Ahab und andere Menschen, die vielleicht noch schlimmere Dinge getan haben als wir, denn wir haben kein Recht dazu, denn jeder von uns, der sich selbst einigermaßen ehrlich beurteilt, weiß, dass er im Glashaus sitzt und keine Steine werfen kann. Denn Herr, wir alle haben gesündigt vor dir. Und wahrscheinlich ist es bei jedem bei uns so, dass wenn all seine Sünden, die er im Verborgenen begangen hat, wenn sie ans Licht kämen, Herr, wie sollten wir das ertragen, diese Schuld und Schande? Und doch meinen wir, vor dir könnten wir sündigen, du würdest nicht sehen, du würdest nicht strafen. Herr, hilf, dass wir alle wahrhaft Buße tun. Nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern weil wir erkennen, dass wir wirklich Sünder sind, dass dein Wort wirklich die Wahrheit spricht, wenn es verkündigt, dass da niemand ist, der Gutes tut. Und dann hilf, Herr, dass wir uns wahrlich demütigen, dass wir wirklich zu dir kommen, die unsere Sünden bekennen und dir bekennen, dass wir Unrecht getan haben und dass du gerecht bist, wenn du dein Gericht über uns kommen lässt. Wenn dein Zorn auf uns kommt und uns ausradiert aus dem Land der Lebenden. Aber Herr, wie haben wir uns schon erfreut an der Gnade, die du selbst Ahab geschenkt hast. Dass du diese Demütigung, auch wenn sie dir nicht völlig gefallen konnte, Herr, weil sie nicht im wahren Glauben geschah, dass du sie doch angenommen hast, dass du doch gnädig warst und dein Gericht verschoben hast. Herr, wer hat dich jemals so zum Zorn gereizt wie Ahab? Und doch ein kleiner Akt der Buße, so ein kleiner Akt der Demütigung. Und du schenkst Gnade. Herr, wie viel mehr Gnade ist da für die, die wahre Buße tun, die wirklich kommen und dir bekennen, dass sie deinen Zorn verdient haben, aber die glauben an Jesus Christus, der an unserer Stadt den Zorn getragen hat, der unsere Schuld auf sich nahm und unsere Strafe auf ihm lag. Herr, wir wollen nicht aufhören, dir zu danken für die Gnade, die wir haben, dass du das Gericht nicht nur verschiebst, sondern dass du es völlig ausfallen lässt, dass es nicht auf uns kommt, weil Jesus es getragen hat, weil du das Gericht an ihm vollzogen hast. Herr, wir flehen, dass jeder, der jetzt hier ist und der nie wahre Buße getan hat, der vielleicht sich nur so gedemütigt hat wie Ahab, dass du dafür sorgst, dass er wirklich kommt, dass er wirklich im Glauben kommt an Christus und dass er die Vergebung all seiner Sünden hat, dass du, Herr, ihn rettest vor dem kommenden Zorn. Und dass er mit uns eingehen wird in den Garten Gottes, der schöner ist als alle Gärten hier, als alle Angebote der Welt. Herr, rette Menschen, sorge dafür, dass sie wirklich erkennen, dass sie Sünder sind und dass sie Rettung brauchen. Und all wir, Herr, die wir schon die Rettung haben aus Gnaden, wir wollen leben für dich, Herr. Wir wollen nicht Ahab gleich sein, der sich beschäftigt mit den Angeboten dieser Welt und so sehr darüber nachdenkt und sich so darin verstrickt, dass er von einer Sünde in die nächste kommt und es wird immer schlimmer mit ihm. Sondern bewahre du uns vor der Sünde, führe uns nicht in Versuchung, mach, dass wir die Welt hassen und dass wir dich mehr lieben als alles, was sie uns bieten könnte. Dass wir kämpfen gegen die Sünde und gegen die Versuchungen, dass wir überwinden, Herr. Und dass wir sind wie Naboth, der nichts tut, was ein Gräuel wäre vor dir, was dir nicht gefallen würde, was gegen deine Gebote verstößen würde. Und sei es, dass er dem König ins Angesicht widerstehen muss und sei es, dass er zu Unrecht angeklagt und getötet wird, aber er hat deinen Willen getan. Lass uns verstehen, Herr, dass der Hass und der Zorn und das Gericht dieser Menschen auf dieser Erde nichts ist gegen dein Zorn und dein Gericht. Und so lass uns in Gottesfurcht wandeln, nicht in Menschenfurcht. Herr, sorge dafür, bring uns das dahin, dass wir alles für Dreck achten, bereit sind, alles aufzugeben, selbst unser eigenes Leben, wenn wir doch nur deinen Willen tun. Herr, mach uns gleich den Brüdern und Schwestern, die wie Naboth schon in der Vergangenheit und auch heute und auch in dieser Minute ihr Leben lassen, weil sie dir treu nachfolgen. Und so hilf, Herr, dass wir alle die Rettung haben und alle heilig wandeln. Das alles beten wir, dass du es in uns bewirkst, Herr, denn wir können es nicht. Wir beten dies in Jesu Namen, unseres Herrn und Heilands. Amen.